Gut, dann vielleicht mache ich einfach eine kurze Zusammenfassung nochmal. Also der Punkt, auf den ich zum einen hinaus will, empirisch stimmt das überhaupt nicht mit dem Determinismus. Die Rassenbiologie ist kein Naturdeterminismus. Und hat aber trotzdem ein Element davon natürlich. Also das irgendwie will ich nicht, also ich will nicht sagen, das ist eine komplett falsche Wahrnehmung dafür, dass es eine deterministische Idee gibt. Natürlich redet der von Vererbung. Und er redet nicht nur von Bildung. Die ganze Konstellation ist eine andere, als die Kritik es erlaubt. Und dann irgendwie das Verhältnis zur Krise. Es geht nicht um eine Krisenerklärung. Es geht auch nicht um eine Projektion der Krise selbst in die Natur oder irgendwie sowas, was so eine Art, das wäre der Darwin der Krise oder irgendwie sowas, das kann man nicht sagen, weil es eben eine Anerkennung der Krisenresultate ganz stark beinhaltet. Es ist überhaupt keine Idee mehr davon vorhanden, dass es da diese ganzen Zirkulationsprozesse gibt, durch die sich die Krise vermittelt, sondern sie ist auf der einen Seite unmittelbar in der Arbeit gegeben und auf der anderen Seite ist diese Arbeit aber so ewig, dass da gar keine Krise sein kann. Und alles, was er dann an Fakten aufbietet in seinem Buch, die ja alle stimmen und so weiter, alles, was er da aufbietet, ist nur deduziert aus den Paradoxien, die sich daraus ergeben und den sozialpsychologischen, komplett familiaren ödipalen Fantasien, die damit zusammenhängen. Das ungefähr ist das, worauf ich hinaus will. Ich mache es jetzt aber dann nochmal schrittweise. Also, wie die konservativen Revolutionäre ist auch Sarrazin nicht der deterministische Biologist, als den ihn die Kritik permanent behandelt. Seine repressive Bildungstheorie propagiert das Lernen von allem, was sinnvollerweise unter Intelligenz verstanden werden kann, falls man überhaupt was Sinnvolles drunter verstehen kann. Und das alles ist bei ihm nicht nur erlernbar, sondern erfordert, Kindern das unter großem Druck und ohne äußeren Sinn lernen zu lassen. Wenn also Intelligenz angeboren sein soll und damit vererbt, ist das entweder ein unmittelbarer Widerspruch, wie der zwischen gestern war ich zu Hause und gestern war ich außer Haus, oder aber er stellt sich unter Intelligenz, die da vererbbar sein soll, noch etwas ganz anderes vor. Also das ist überhaupt kein innerweltlicher Sachverhalt, den er verhandelt, sondern eben ein mythologisch, etwas mythologisches. Und soll es auch sein. Was Sarrazins Theorie fehlt, ist die Vermittlung von Natur und Geist, weil der Wunsch, in nationaler Verfassung die Einheit, ich habe noch etwas am Ende des letzten Absatzes vergessen, nämlich noch ein Sarrazin-Zitat, was in die Reihe dieser Zitate von Spengler und Ugassip passt, wo eine ganz seltsam verschobene Erkenntnis des Kapitals und der Akkumulation drin steckt, nämlich irgendwie als direkt erster Satz nach diesem Goethe-Zitat mit dem Erben steht, es ist ein rätselhafter Mechanismus, der Wirtschaft und Gesellschaft antreibt. Einerseits unterliegt er keinen starren Regeln, andererseits ist er von Gesetzmäßigkeiten geprägt, die zum Teil örtlich und historisch an bestimmte Gesellschaften gebunden sind, sich teilweise aber auch aus stabilen Elementen der menschlichen Grundverfasstheit ergeben. Also dieses einerseits keine starren Regeln, es vermittelt sich da alles mit allem, andererseits aber Gesetze und das Entrealisieren dieser Gesetze ist sozusagen das Programm. Und deswegen verlegt er es in die menschliche Grundverfasstheit und sowas. So. Also deswegen gibt es keine Vermittlung von Natur und Geist, weil der Wunsch in nationaler Verfassung die Einheit von keine starren Regeln und Gesetzmäßigkeit sein zu können, im buchstäblichen Sinne der Vater des Gedankens ist. Also das ist jetzt nicht nur metaphorisch. Diese Einheit ist das fetischisierte Resultat geistiger Arbeit. Also das ist nochmal eine Spezifizierung von, was der da als Arbeit denkt, die ewig ist. Weil es ist ja die Bildungsrepublik und sowas. Und damit ist es imaginierte männliche Erbfolge, in der die Wirksamkeit von Macht weitergegeben wird. Sämtliche Bildungssituationen bei ihm, die er da so beschreibt, was er lang und breit macht, sollen komplett eine Familie nachbilden. Also auf der einen Seite will der sehr viel staatliche Erziehung, der ist kein Konservativer im Sinne von, das müssen jetzt die Familien alle wieder selbst machen, aber diese ganzen staatlichen Institutionen haben eigentlich nur eine große Familie zu sein. Das ist eine ganz seltsame antifeministische Stoßrichtung, die aber auch typisch für diese Art für die Rassenbiologie ist, weil alles das, was abgespalten ist, wird da dem Staat untergeordnet nochmal. Also es ist ein ganz seltsames Verdoppeln des Sexismus. Auf der einen Seite wird alles zum Gegenstand, was normalerweise die Frau in der Familie und so weiter macht. Und auf der anderen Seite wird es aber nochmal der männlichen Erbfolge untergeordnet und den männlichen Fantasien dazu. Neben der Behauptung der Vererbbarkeit von Intelligenz stehen auch solche wie die, dass der Mensch keine biologische Anlage zum Lesen habe, weswegen diese Fähigkeit erarbeitet sei. Auch nimmt er den vermeintlichen Determinismus selbst nicht ernst, wenn es um Deutschland geht. Aus dem schlechten Abschneiden des nationalen Nachwuchses bei den PISA-Tests schließt er nicht, dass die Deutschen halt dümmer seien und sich dies vererbe, sondern dass ihr ungeheures Potenzial durch mangelnde Verwendung verkommen ist. Es macht keinerlei Sinn, die Thesen Sarrazins in irgendeiner Weise auf ihre Triftigkeit hin zu untersuchen. Es kann unmöglich alles stimmen, das ist sowieso klar, weil das so widersprüchlich ist, und gleichzeitig sind alle Fantasien so miteinander verwoben, dass der ganze Gesamtzusammenhang einstürzt, wenn ein Element fällt. Also man kann nicht trennen zwischen den Fakten, die stimmen, und den Fakten, die nicht stimmen, irgendwie sowas. Weil es ist überhaupt kein, also das sind überhaupt keine Fakten in diesem Denken. Dementsprechend ist es auch völlig unangemessen, die Anthropologie Sarrazins als richtige Erkenntnis vom Menschen in verkehrten Verhältnissen zu deuten, also im Prinzip eine ganz klassische Ideologiekritik zu machen. Eine solche Form von Ideologiekritik, wie sie etwa der Psychoanalyse angemessen ist, kommt hier nicht in Frage. Niemand, auch nicht die linientreuesten Faschistinnen, entsprechen der Arbeitskraftphysiologie des faschistischen Arbeitsfetisch oder dem zugehörigen Mütterlichkeitsmythos. Genauso wenig besitzen auch die heutigen Erfolgsgestalten nicht die Identität, die Sarrazin als Idealzustand unterstellt. Wer es polemisch mag, kann das problemlos an diesem selbst demonstrieren. Seitenlang schwärmt Sarrazin von der harten, aber gerechten Erziehung, die er in seiner Jugend gegen seine damalige Faulheit genossen haben will und ihn zudem mit Genugtuung in sich ruhendem Subjekt und dem blitzgescheiten Denkast gemacht haben soll, das das vorliegende Buch verfasst hat. Dabei ist der Narzissmus, der derartige Beweisführung an sich selbst hervorbringt, also da muss man erstmal drauf kommen, dass man selbst das beste Beispiel für Deutschland ist. Dabei ist der Narzissmus, der derartige Beweisführung an sich selbst hervorbringt, jeder einzelnen Geste seiner öffentlichen Inszenierungen abzulesen. Nichts an ihm wirkt so souverän, wie er... Hat jemand ein Taschentuch? Ja. Nichts an ihm wirkt so souverän, wie er den reifen, zum Deutschen gebildeten Erwachsenen beschreibt. Also der sitzt da immer verstockt wie ein kleines Kind, das mit den anderen Kindern nicht spielen will, weil er die Eltern beleidigen will. So ungefähr, finde ich, sieht er immer aus. Die verbitterte Verteidigung seiner Fakten zeigt gerade, wie wenig diese welche sind und wie sehr Rationalisierung uneingestandener Triebdynamik. Während sie tatsächlich jene zu ihm selbst völlig beziehungslosen Erkenntnisse, wie die positivistische Erkenntnisform es impliziert und in der, die er auch aufnimmt, diese Fakten, also es sind auch ganz viele Tabellen im Buch, während sie die, dürfte gar kein Grund bestehen, den ein oder anderen Irrtum nicht einzugestehen. Der Hang dazu, an einmal gefassten Schlüssen und Wahrnehmungsmustern festzuhalten, auch irrational, ist alles andere als eine Spezialität Sarrazins, beziehungsweise allgemeiner von Rassenbiologen. Weil jede Erkenntniskonstellation einer libidinösen Disposition entspricht, ist jeder Irrtum sehr schnell eine Kränkung. Ihr dürftet das alle auch von euch selbst kennen. Das irrationale Beharrungsvermögen aber, die eigene Fixierung selbst als Einheit und Ewigkeit des Gegenstandes diesem zu unterstellen, ist dann doch eine besondere Leistung. Psychologisch dürfte hier das Verhältnis von Ich und Es zum Über-Ich, also dem tatsächlich durch Introjektion in der Außenwelt ererbten Teil der Psyche, Pater gestanden haben, womit die patriarchale Genealogie der Geschlechter zum Fixpunkt der eigenen Ordnung der Dinge erhoben würde. Deswegen ist sie im Kern Theorie von der Vererbung ewiger Substanz, auch noch im Rahmen der Genetik, also nicht nur, wenn es Blutsvererbung ist. Den Absatz bitte mit aller Vorsicht genießen, das habe ich nicht in psychoanalytisch mir irgendwie durchdacht, das ist nur so eine Spekulation. Ich glaube aber, da kommt man relativ weit mit. Seine Hartz-IV-Konzepte etwa basieren nicht auf verfehlten ökonomischen Annahmen. So daran zu gehen, lohnt gar nicht erst. Strukturiert sind sie vielmehr von der Straflust eines Beamten, der beim jahrelangen Beackern des einheimischen Humankapitals nur Misserfolge vorzuweisen hat und glaubt, der Grund hierfür sei, dass die Wirklichkeit ihm nicht so gehorcht, wie er selbst seinem Realitätssinn. Das Pendeln zwischen harter Disziplin und strengem Willen und der Vererbung, also diesem fixen Deterministischen, ist daher die Konsequenz gerade aus dem, was er ausspart. Dass Arbeit konstitutive Bedingungen hat, die niemand und auch nicht die Gesellschaft setzen kann. In diesem Gedanken wird arbeiten können als ein Privileg begriffen, das einem oder einer als Naturausstattung zukommen soll. Und damit immer schon verwertet sein. Das ist irgendwie der Punkt, wo der Determinismus, die Determinismus-Idee überhaupt herkommt. So hat er dann auch eine Theorie, wie das Ganze zusammenpasst. Jetzt ein Zitat, das im Buch selbst ein Zitat ist von einem Neurobiologen. Das Gehirn macht aus Psychologie Biologie. Oder anders ausgedrückt, die stärkste Motivationsdroge für den anderen Menschen ist der Mensch. Um im Gehirn Motivation hervorzurufen, bedarf es gelingender zwischenmenschlicher Beziehungen. Beziehung gründet, soweit es die Balance zwischen Pädagogen und Kind bzw. Jugendlichen betrifft, auf einer Balance zwischen verstehender Zuwendung und Führung. Also fördern und fordern auch in der Familie. Also das blendet sich bei Ihnen immer komplett über. Einer solchen Position, also ich wiederhole nochmal diese Idee, das Gehirn macht aus Psychologie, also was Geistigen, Biologie. Also erst ist das Geistige, das ist haargenau die gleiche Idee, warum die Rasse ein Geistesmythos ist. Einer solchen Position Biologismus im landläufigen Sinne vorzuwerfen, ist absurd. Und eben auch nicht, man kann auch eben nicht konstruktivistisch dran gehen und sagen, naja genau, das ist die Konstruktion, so wie der Kapitalismus heute die Menschen macht oder sowas. Das stimmt auch nicht. Dass es sich bei der Anthropologie, die so etwas formuliert, um Affirmation der gesellschaftlichen Ordnung handelt, müsste gar nicht geleugnet werden, wenn nicht das Problem bestünde, dass die gesellschaftliche Objektivität diese Anforderungen gar nicht mehr stellt. All die Anstrengung zielt auf die Wiedereinrichtung der Objektivität. Dem biologistischen Determinismus mit dem Lob der Bildung kommen zu wollen, ist dementsprechend entweder nutzlos oder Affirmation des Willens. Welche von beiden Varianten gilt, hängt davon ab, ob die Bildung in dieser Kritik bereits in den mythologischen Formen propagiert wird oder in Bezug auf die Oberflächenerscheinungen. Das gilt für die Seite der Natur aber genauso. Der Vorstellung, dass es zwischenmenschlicher Beziehungen bedürfe, um, jetzt wieder das Zitat aus dem Zitat, im Gehirn Motivation hervorzurufen, kann auch erstmal ein materialistischer Triebbegriff entgegengestellt werden, der die Motivation aus subjektivem Mangel erklärt. Auch ein Weg, gegen den Mythos zur Ideologie zurückzukehren, also die man dann aufklären kann oder die man dann ideologiekritisch behandeln kann. Also man kann von beiden Seiten kommen, man kann auch selbst deterministischer sein sozusagen, indem man sagt, das ist gar nicht das Außen, was da die Motivation hervorruft, sondern das ist erstmal der Trieb, der im Außen etwas will. So wie das Bildungsideal ideologiekritisch zerlegt werden kann mit der Frage, Bildung für welchen Zweck, kann dann, wenn man das macht, der Triebbegriff kritisiert werden mit der Frage, warum der Mensch als Mangelwesen erscheint. Ob die Idee der Determinierung in einer Theorie hervortritt oder der Satz ist vermurkst, ich sag ihn so. Der Unterschied, ob die Determinierung in der Theorie das Zentrale ist oder die Bildung und der Wille, ist der Unterschied von beherrscht werden wollen. Wenn es beherrscht werden wollen ist, dann ist es die Determinierung, oder selbst herrschen wollen. Wenn es selbst herrschen wollen ist, ist es der Wille. Und die vermitteln sich natürlich in der Demokratie immer miteinander, weil das ist ja die Herrschaft des Volkes. Bei Gabriel und Schirmacher verhält es sich so, dass bei Gabriel die Anzeichen für Letzteres, also dass es innerhalb der mythologischen Form passiert, nur ja, in einer seltsamen Formulierung ist, die schon sehr systematisch ist, aber die macht nicht die ganze Idee aus. Zitat Gabriel: Es gibt also reale Erfahrungen mit den Allmachtsfantasien einer Politik. Damit meint er Sarrazin natürlich. Er sagt schon irgendwie, das ist ein Anknüpfen an die Rassenbiologie und so weiter. Soweit geht dieser Text. Und das bezeichnet er als die Allmachtsfantasien. Es gibt also reale Erfahrungen mit den Allmachtsfantasien einer Politik, die meint, den besseren Menschen schaffen zu können. Das ist natürlich eine seltsame Formulierung. Warum ist dieses Arbeitstier besser? Also das ist, irgendwie ist es auch schon im Mythos drin. Also da ist auch das Arbeitsideal gegeben. Aber erstmal der ganzen Argumentation nach richtet er sich schon noch, das richtet sich schon an auf einer Außenwelt. Bei Schirmacher ist die Sache eindeutiger. Er proklamiert die Ewigkeit gegen Sarrazin für sich. Zitat Schirmacher: Das Buch wurde von einer Politik geschrieben, die seit Generationen nicht mehr in Generationen denkt, sondern in Monaten. Zitat Ende. So wirft er eine Position der Verzweiflung, also auch Zitat Schirmacher, vor, der nur durch offene Thematisierung der Herkunft von Sarrazins Begriffen entkommen werden könne. Zitat Schirmacher: Galton, so muss man hinzufügen, was Sarrazin, also Francis Galton, der Autor von Genie und Vererbung heißt es, ne? Ja. Also der, ach so steht hier auch. Galton, so muss man hinzufügen, was Sarrazin hinzuzufügen vergisst, war vor allem der Vater der modernen Eugenik. Und auch das ist eine der Hintertüren, die Sarrazin sich offen lässt. Ein Buch, das faktisch für eine eugenische Demografie plädiert, hätte den Begriff verhandeln und im Sachregister aufnehmen müssen, anstatt ihn verschämt als Adjektiv im Strom der Gedanken untergehen zu lassen. Da ist er nämlich viel zu schade für dieser Gedanke. Das Gleiche gilt für einen anderen Schlüsselbegriff, der nie auftaucht, aber faktisch in allen Details inklusive der wissenschaftlichen Literatur beschrieben wird. Sarrazin beschreibt den demografischen Zustand des Landes klinisch als das, was man früher Degeneration nannte. Zitat Ende. Also kurz, die demografischen Fakten würden alle stimmen, sagt Schirmacher. Das heißt, er plädiert nicht dafür, das mit der Eugenik und der Degeneration mal sein zu lassen, sondern da mal offen drüber zu reden. Bevor er vom Verfall reden möchte, so das Fazit, das sich aus Schirmachers Schachzug ergibt, soll es sich erst einmal wieder bilden. Denn nur im vollen Wissen um die eugenischen Umstände lässt sich das Generationenproblem erneut lesen. Ja, das war's.
Ja, danke schön. Wir steigen gleich in die Diskussion ein. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Christian.
Ja, also meine erste Frage dreht sich generell so um die Debatte mit diesen Sarrazin-Anhängern, die ich ja auch manchmal so im Internet mitverfolge, wenn es da so Diskussionen gibt um das, um die Frage, ja, was eigentlich jetzt so, warum gibt es so diesen Hype um den Sarrazin? Also es gibt ja, ich höre die Sarrazin-Anhänger immer wieder sagen, ja, der Sarrazin, der sei revolutionär, der habe Revolutionäres mitgeteilt oder so, aber auf Fragen der Sarrazin-Gegner, ja, was hat er denn Revolutionäres hervorgebracht? Gibt es da kaum eine Antwort oder so? Aber was würdest du denn sagen? Hast du irgendwas gefunden, wo du sagen würdest, das ist jetzt neu bei Sarrazin, oder ist es nur so, dass er jetzt Altes wiederkäut sozusagen? Oder dass er sozusagen einfach nur Tabus bricht, von denen man gedacht hat, dass sie seit langer Zeit eigentlich unausgesprochen überholt gelten oder so?
Ja, also in dem Buch steht tatsächlich nicht, also das ist Quatsch, das ist ein ziemlich irgendwie banal geschriebenes Ding, irgendwie was Revolutionäres steht da nicht drin. Und ich glaube, man muss sich diese Geste komplett inhaltlich erklären, was die Bedürfnisstruktur nach einem solchen Buch ist. Man hat zum einen das ganz klassische Ding natürlich, also das Revolutionäre besteht dann nicht in einem etwas Besonderes gedacht zu haben, sondern den Mut, es geäußert zu haben. Das ist ja ganz klassische Sache. Und dann ist dieser Punkt, da ist ein Tabu gebrochen, an das man nicht rührt und so weiter. Das ist natürlich, also wenn diese psychoanalytische Spekulation stimmt, ist das natürlich auf das psychische Innenleben komplett korrekt, da zu sagen, da wird etwas ausgesprochen, was man nicht aussprechen darf, weil es ja tatsächlich die ödipale Konstellation ist, die er in die Öffentlichkeit zerrt. Es ist ein, also das, was ansonsten, also dieses Anerkennen der entwerteten Arbeit und so weiter, gibt es in der Medizin, in privaten Pflegen und so weiter, gibt es ja komplett die ganze Gesellschaft, also die gesamte Geschichte des Kapitalismus hindurch. Es ist aber keine öffentliche Sache. Und wenn die Idee, die männliche Erbfolge, die normalerweise eben in der Ehe sittlich gestaltet wird und so weiter, wenn die in den Staat eingezogen wird, wird das ja zu einer Inzuchtfantasie. Dann werden sämtliche Gesellschaftsmitglieder sind da ja Verwandte. Dass das dann wahrgenommen wird, als da ist was Ungeheuerliches in der Öffentlichkeit passiert und was ganz Geniales und sowas, würde ich sagen, ist komplett erklärbar, aber überhaupt nicht aus dem Inhalt, sondern aus dem sich auf diese Art in die Öffentlichkeit trauen und sowas öffentlich verhandeln. Also ja, so würde ich sagen, erklärt sich das.
Ich wollte auch ein paar Dinge sagen, und zwar zu den Anhängern von Sarrazin. Aus vielen Umfragen geht hervor, dass es sind vor allem Männer, deutsche Männer aus der Mittelschicht. Und die andere Frage, wie die Auswirkungen sind auch in der Politik, und zwar zum Beispiel rechtlich, dass es jetzt ein neues Gesetz gibt, in dem diese sozialdarwinistische Haltung auch umgesetzt wurde, und zwar das Erziehungsgeld, die soziale Leistung war früher gleich für alle Frauen. Und seit kurzem haben wir es verändert, das heißt jetzt Elterngeld. Und es wird genau unterschieden. Also Frauen, die nicht arbeiten und nichts machen, bekommen viel weniger als Frauen, die gearbeitet haben. Und vor allem die Akademikerinnen, die mehr verdienen, verdienen viel mehr. Und das heißt, es sollen eben diejenigen Frauen ermutigt werden, Kinder zu bekommen, die eben auch Akademikerinnen sind, die eben, dass es richtig ist, dass sie Kinder auf die Welt setzen und nicht die anderen.
Ja, nehme ich jetzt als Ergänzung. Also passt total irgendwie, dass das hauptsächlich Männer sind.
Also was ich als in Anschluss noch auf Christians Frage sagen wollte, ist, was ich meine, was Sarrazin für seine Anhänger attraktiv macht, ist, dass er ihn in ihrem Bedrohungsgefühl bezüglich der Arbeitsplätze, wo ja die Konkurrenz eben sich innerhalb der letzten Jahre und so 10, 15 Jahre immer weiter verschärft hat, zu so einer Art Reise nach Jerusalem mit immer weniger Stühlen, dass er ihnen halt das Gefühl gibt, dass sie eben, wie du gerade sagtest, hauptsächlich Männer der Mittelschicht, der deutschen Mittelschicht, dass sie eben von ihm das Gefühl bekommen, dass sie einen höheren Anspruch haben auf die besseren Arbeitsplätze als diejenigen, die er verfemt, nicht? Zuwanderer zum Beispiel oder die ekligen Angehörigen der Unterschicht, nicht? Das passt dann ja zusammen mit dieser Vererbungslehre, die er macht, nicht? Die ja nicht biologisch rassistisch ist, sondern eher sozial rassistisch, und wo er eben auf eine technokratische Weise anschließt an einen ganz alten konservativen Strang, dass eben die Individuen nicht unmittelbar als Individuen berechtigt sind, denn das ist es ja, was die Mittelschichtler in Deutschland als bedrohlich empfinden, weil dann wirklich jeder mit jedem unmittelbar und auf gleicher Ebene konkurriert, sondern eben der Topos, dass ein Individuum von seiner Familie her berechtigt ist. Und dass er anscheinend den Familienbegriff gar nicht so hernimmt, das erklärt sich ja ganz schön, wie du das gesagt hast, von seinem technokratischen Charakter her, nicht? Also er will ja offenbar nicht so sehr die familiäre Erziehung stärken, sondern durchaus da auf einer staatlichen Ebene bleiben, aber er geht dann eben auf die Ebene der familiär-genetischen Vererbung von Bildung und Intelligenz.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig finde. Also vor allen Dingen das Anfang mit dem, das verschafft einen höheren Anspruch als die anderen. Das widerspricht dem, was ich gerade gesagt habe, meines Erachtens, oder vielleicht meinst du es anders, dass es die Anerkennung der Resultate der Krise ist. Es ist eigentlich ein Zurechtkommen und in eben dieser Parallelwelt eine Herrschaftsfantasie. Also der Anspruch besteht nur in einem Anspruch aufs Herrschen und nicht in irgendwelchen materiellen Ansprüchen. Die Leute, also die Leser und Leserinnen auch, aber also, ich glaube, das ist also guter Hinweis mit den Männern, die wollen nicht damit begründen, warum sie im Gegensatz zu den Migrantinnen Sozialhilfe kriegen müssen, ausreichend und so weiter, sondern sie wollen sich zurechtlegen, warum sie auch so wenig kriegen, warum das gerechtfertigt ist. Also das würde ich sagen, ist der Effekt, der subjektive.
Das habe ich jetzt gar nicht verstanden.
Es ist nicht eine Verteidigung des eigenen Anspruchs gegen andere in rassistischer Form. Sondern es ist ein sich selbst in die Krise und in das Opfern mit reinnehmen. Das ist, glaube ich, das Spezifische an dem. Und also dieses Schirmacher-Zitat ganz am Anfang des Referats mit dem, man sollte dem seinen Leuten mal erklären, dass irgendwie der nicht bei den Muslimen Halt macht. Das finde ich sehr bezeichnend. Das wirkt nicht, diese Erklärung. Das wissen die alle. Also wenn man sozusagen die Einwanderungspolitik und die Debatten dazu sich anguckt, würde ich sagen, ist Sarrazin tatsächlich die Marke, wo die alte Hoffnung, wir zahlen den nicht der ganzen Welt ihre Sozialhilfe hier und so, diese ganzen alten Punkte, die sind mit Sarrazin passé. Es ist auch jetzt, sind auch jetzt die Deutschen, die genauso verwaltet werden und sich auch so verwalten lassen wollen.
Und du meinst, die seine Leser und Anhänger übernehmen diese Perspektive?
Ich glaube ja. Also in dem ganzen Video, also es ist keine Perspektive. Also die betrachten das nicht in Bezug zu einer Realität. Das ist dieses, sondern sie betrachten es in Bezug zu ihrer Subjektkonstitution und mehr nicht.
Du wolltest nicht. Ganz kurz nur ein Einwurf dazu, wenn ich dich richtig verstehe. Also zum Verständnis nur, wie das gemeint ist, die Antwort gerade. Ich hatte lange bevor er dieses Buch geschrieben hat, so zwei, drei Jahre vor ungefähr, ging durch die Presse, dass der Sarrazin angeblich in einem Selbstversuch mit seiner tollen Familie bewiesen hat, dass man mit 100, 200 oder 300 Euro sehr gut auskommen kann in Deutschland, indem man einfach die Heizung geringer stellt, sich die
genau
zieht und ganz billige Sachen kauft. Und dann hat er bewiesen, dass das ganze Gejammer eigentlich überflüssig ist. Und so verstehe ich das ja. Dass
genau, genau.
Die Deutschen unterschiedlich diskriminieren möchte und ihnen das Jammern und das Anspruchsdenken abgewöhnen will.
Genau. Und also das ist auch fast ein halbes Kapitel irgendwie berichtet er, irgendwie wie missgünstig er deswegen beguckt worden ist und sowas. Und das sind genau die Momente, wo eben das Opfer geübt wird. Und da trifft es eben nicht Migrantinnen. Es ist kein Versuch, irgendwelche Krisenfolgen zu veräußern oder sowas, sondern sie tatsächlich auf sich selbst zu beziehen.
Ja, aber sein Publikum.
Ja, gleich. Ja. Ja, Carsten noch. Jetzt, oder?
Ja, sein Publikum sind ja nicht Migranten und Angehörige der Unterschichten, genau, sondern also diejenigen, die sich auf ihn positiv beziehen, sind ja nicht Angehörige der Unterschichten und Migranten, sondern eben Angehörige der Mittelschichten, die ja nun nicht gerade in eine Bedürftigkeitssituation kommen wollen.
Doch. Also bei den Sarrazin-Veranstaltungen, wenn ich das erkennen darf, ist auffällig gewesen, dass immer das sogenannte besser gekleidete Publikum also dominant war optisch. Ja, ja. Also die Sache mit der Bildnis von Mob und Eliten ist da irgendwie sozusagen optisch vorgeführt worden.
Aber ist es nicht so, dass gar nicht sofort dieses Elitäre ins Spiel kommt bei der Diskussion, sondern dass dieses Publikum, was du ansprichst, Hans, dass die eben das Gefühl haben, sie fahren ja den Karren permanent. Also sie geben quasi ihre Leistung, sie geben ihre Milch und müssen ständig einen Tross von, was weiß ich, Ausländern, Faulenzern, was einem da alles einfallen kann, hinterherziehen. Und die sagen, es ist natürlich vollkommen ungerecht und das geht uns ständig ab, dass das so institutionalisiert ist, dass wir diese Aufgabe ständig übernehmen müssen. Und Gott sei Dank kommt mal einer und schreibt ein gutes Buch, wo das alles aufgelistet wird und bis ins Feinste mal ziseliert.
Also ich wollte nur sagen, ich würde die Möglichkeit nicht ganz ausschließen, dass es da auch ganz unterschiedliche Aspekte gibt in der Rezeption von Sarrazin, dass die Leute sich auch das als Projektionsfläche verschiedener Motive nehmen, jetzt die Person und das Buch, weil das ist vielleicht nicht ganz so direkt aus dem eigentlichen Gehalt des Buchs auch abzuleiten ist, wie es dann rezipiert wird. Die Möglichkeit wollte ich nicht ganz ausschließen. Jetzt hat sich aber der Knut schon länger Zeit gemeldet.
Ja, also ich glaube, der Aspekt ist durchaus wichtig. Der Sarrazin ist ja auf seiner Laufbahn nach ein Mitglied des Herrschaftsapparats, ein Technokrat, als Bundesbank, Vorstandsmitglied, als Senator. Also, dass der aus der Perspektive dieser Leute spricht, halte ich durchaus für möglich. Aber der andere Aspekt ist, er will ja durchaus, sagen wir mal nach dem Motto, jetzt krempeln wir alle gemeinsam die Ärmel auf, die sogenannten Problemfälle mit ins Boot holen. Und ich glaube, ein Muslim oder ein Einwanderer, der da mitmacht und für 300 Euro schuftet, den würde er dann wahrscheinlich auch akzeptieren, im Gegensatz zu einem richtigen Rassisten. Ja. Die realitätsnahe, das ist eine andere Frage, deswegen deine Bemerkung zu den 300 Euro Selbstversuch. Ich habe das vor 2-3 Jahren mal im Winter im Kölner Stadtanzeiger gelesen, da gab es einen Fall, wo das Sozialamt einer Hartz-IV-Familie die 50 Euro Heizungszuschuss verweigert hatte, darum musste man zweimal die Kinder für mehrere tausend Euro kosten in der Krankenkasse ins Krankenhaus einweisen. Ja. Also, dass das zum Teil dann völlig daneben liegt, das ist ein ganz anderer Aspekt als die Strategie, die da verfolgt wird.
Moment, aus Italien.
Ja, ich wollte bloß sagen, zu dieser grundsätzlichen Debatte, wie das mit der Mittelschicht ist, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass das beides ist. Einerseits irgendwie, sie geben dauernd die Milch, ne? Und irgendwie diese Faulenzer und an die Ausländer und so. Auf der anderen Seite geht es ja zusammen mit so Abstürzängsten, also dieser Mittelschicht. Ne? Und ich glaube, das geht da halt wunderbar zusammen. Ne? Und ich denke, was halt grundsätzlich so bestürzend ist an diesem Sarrazin-Buch, ist das, dass das halt irgendwie in einer bürgerlichen Schlichtheit eingeschlagen hat. Ne? Weil was will man da eigentlich noch dazu sagen? Es ist so dermaßen dumm, dreist, rassistisch. Also,
wo sie das gerade noch ganz kurz dazwischen kommt, immer gerade der Absturz, der natürlich sich dahinter, oder die Absturzangst, die sich dahinter verbirgt, die ist ja auch schon gelöst. Bei der Mittelschicht, wenn man sich unterhält, wissen ja die meisten Leute auch, warum sie abstürzen. Weil es eben so ein Saustall ist bei uns. Ja, ja. Und der Saustall steht eben da drin.
Und das kommt der Saustall und der kann dann aufräumen.
Genau.
Genau, das ist ja
mehrdimensional.
Das ist ja da zusammen.
Ich glaube, das ist.
Ich war jetzt noch gar nicht zu Ende. So. Das andere ist eben so, was so schlimm ist für mich irgendwie mit dem Sarrazin, es ist eben so die Schlichtheit, also so die Argumentation, was du ja auch gesagt hast, Christoph. Ich habe mir das andere die Gänze irgendwie durchgelesen. Vielleicht sind da hochelaborierte Stellen drin, die ich jetzt nicht kenne, aber ich glaube es halt eher nicht. Ne? Und das Problem ist also auch jetzt für uns sozusagen, wenn man das macht, dass man da eigentlich dauernd Argumente bringen müsste, die ja jeder von linker Seite eigentlich schon kennt. Ne? Also es wurde ja eine ganz lange Rückgriff drauf und zu Recht irgendwie, also was macht Rassismus aus und wie funktioniert er? Und jetzt schlägt es irgendwie ein, also auf eine ausgesprochen unsubtile Weise. Ne? Und da ist mir dann fast ein bisschen der Mund verschlossen erst einmal, ne, weil es einfach irgendwie so ungeheuerlich ist. Ne? Und da denke ich, sind deine Überlegungen jetzt recht hilfreich, was du da irgendwie gemacht hast mit dem Spengler und mit dem Ortega de Gasset. Du hast nämlich irgendwie dann auch gesagt, also wie relativ hilflos das dann doch ist, von dekonstruktivistischer Seite dauernd auf die Verflüssigung zu bestehen und auf die Nicht-Essenz und auf das, weil man es ja sowieso bei diesen Konservativen oder bei diesen Rassisten oder sowas sowieso, das kann zwar ein Moment sein, aber das ist oft gar nicht so, wie das Feindbild sozusagen die konstruiert. Ne? Also das finde ich da schon ziemlich wichtig dran. Das finde ich ist auch noch viel zu wenig klar gemacht. Ne? Also da sind nämlich die linken Dekonstruktivisten, also so diese Argumentationen, selbst wenn sie nicht dekonstruktivistisch sind, sozusagen selber irgendwie ziemlich schlicht. Und ich denke, es muss auch mehr rausgearbeitet werden. Also ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich jetzt deinen ganzen Vortrag so richtig verstanden habe, gerade den letzten Teil, da bin ich ein bisschen so abgerutscht. Also ich glaube, ich müsste das lesen, um das einigermaßen nachvollziehen zu können. Was mir aber, in manchen Sachen habe ich das ganz gut rausgearbeitet. Also so, wie das mit dieser Arbeit ist, ne, und irgendwie so diesen psychischen Mechanismen. Ne, also, und mein Problem ist bloß, wenn ich mir, also es sind sehr gut so Kontinuitäten irgendwie klar geworden, primär Kontinuitäten in deinem Referat. Bloß frage ich mich halt, die Welt sieht ja nun doch ziemlich anders aus, als wenn man dieses Schlagwort Globalisierung dazu benutzen. Ne? Und das sieht ja doch ziemlich anders aus, als jetzt noch eine 20er-Jahre-Gesellschaft oder so. Und da frage ich mich halt bei allem Festhalten dieser Kontinuitäten, die ich wichtig finde, das fällt mir auch immer mehr auf, je mehr ich nämlich ältere Texte lese, dass nämlich manche Sachen irgendwie als neu verkauft werden und dass das uralte Probleme sind, die auf immer neuen Entwicklungsstufen im Kapitalismus wieder kommen. Also Ideen irgendwie, die wirklich, also irgendwie im Grundsatz schon in den 20er Jahren oder was da waren. Und da frage ich mich aber doch, ob man da dieses Verhältnis von Kontinuität und Bruch ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Bestimmung so von einer neuen Situation, ne, dass man das sozusagen genauer rausanalysieren müsste. Und Letzteres ist aber was, wo ich selber ein bisschen schwimme. Ne? Also jetzt hier, für mich ist das selber eine Fragestellung.
Zwei Punkte dazu, also zum ersten Mal mit den Absturzängsten. Ich glaube, dass du die ein bisschen falsch pointiert hast, sondern muss ich die Situation, glaube ich, so vorstellen, dass die haben keine Absturzängste in dem Sinne von, sie haben demnächst einen schlechteren Job oder irgendwie ja. Sowas in der Richtung. Nee, die haben tatsächlich, das haben sie auch, aber das ist nicht das, worauf das hier reagiert, sondern das Ganze, also dieser Existenzialismus und die existenzielle Angst oder sowas, die resultiert ganz unmittelbar aus der Erfahrung, naja gut, die Merkel hat ja jetzt mal unsere Ersparnisse garantiert, aber was wäre, wenn unser Sparbuch leer ist oder wenn eine riesige Inflation kommt oder irgendwie sowas, also sehen wirklich ihre Existenzgrundlage komplett schwinden, was ja überhaupt nicht unrealistisch ist, irgendwie verfallen deswegen in Fantasien, wo es die ganze Geldvermittlung letztendlich gar nicht mehr gibt und sie selbst sind. Also sie übertragen auf ihren Körperzustand das und sie betrachten auch, bitte?
Nacktes Leben, so als
Stichwort. Nachmittag. Und das ist, glaube ich, das, was man hier stark machen muss. Also natürlich eine Abstiegsangst mit irgendwie, ich schaffe irgendwie diese Ausbildung nicht und dann werde ich das und das. Die gibt es auch, aber darauf spricht das nicht an. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt mit dem, was ist das historisch Neue da dran, das habe ich komplett ausgelassen. Ich kann mal kurz skizzieren, wo ich glaube ich die Differenz sehe. Also ich halte Sarrazin erstmal für Oh nein, ich mache es an dem Schirmacher. Also der Schirmacher irgendwie hat ja diesen Punkt, wir müssen uns das alles nochmal aneignen, theoretisch, und tatsächlich mal über die Generation reden und das in Sachregister reinschreiben. Und der Gag daran ist, dass der natürlich nicht dafür plädiert, die Eugenik zu wiederholen oder irgendwie sowas. Sondern der kritisiert ja auch gleichzeitig Sarrazin dafür, dass er eugenisch argumentiert. Und ich glaube, da muss man zwei Unterschiede feststellen. Da muss man zum einen sagen, die ganze klassische Eugenik ist in der also auf der Stand der Biologie des Ende des 19. Jahrhunderts, also mit Blut und komplett als also komplett basierend auf Kollektivideen des Individuums. Und das hat die Genetik komplett individualisiert. Das ist ein komplett nicht in diesem Strang verarbeiteter Sachverhalt. Also der ganze naturwissenschaftliche Strang und die Staatsfantasien, die passen nicht mehr zusammen. Und ich würde sagen, der Schirmacher zielt in so eine Richtung, das wieder zusammenzukriegen und hat, entwickelt dann was Neues. Also der hat ja auch diese ganzen Fantasien, die haben ja auch vor ein paar Jahren da den Gencode auf 5 Fatzseiten abgedruckt. Immer nur A, C, D, A, C, C und so weiter. Also da kommt ein digitaler Mythos raus oder irgendwie sowas. In so eine Richtung muss man, glaube ich, gehen. Und dann muss man, glaube ich, noch darauf gehen, dass das Ideal, was da inkorporiert wird oder verinnerlicht wird oder sowas in der Rassenbiologie, die Zirkulation tatsächlich war, die Liberale des 19. Jahrhunderts. Und hier ist es der autoritäre Staat selbst, der nur noch in den Versatzstücken vorkommt und den man glaubt ersetzen zu können. Ich glaube, so kriegt man schon die historische Differenz hin.
So, ich habe jetzt noch 3 Wortmeldungen. Vielleicht sollte man dann so allmählich, ja, die da, dann machen wir auch erst mal Schluss. Ja, Moment, es ist erst der Carsten dann Roswitha, Carina und Silvia, Talia.
Erst der Carsten. Also ich wollte doch nochmal meinen Punkt verdeutlichen und exemplifizieren, weil, also ich finde das absolut faszinierend, wie du deinen Punkt vor kurzem zitierst, aber da komme ich irgendwie nicht mit, nicht? Also diese Selbstreduktion auf den Körper und dass man die Wertvergesellschaftung quasi schon subjektiv verabschiedet, das sehe ich so nicht. Sondern was ich bei Sarrazin als einen ganz wesentlichen Punkt sehe, und ich sehe das auch gar nicht als eugenisches Projekt, das ist ja das, dass er eben sagt, nicht, also die falschen Leute kriegen die Kinder und die richtigen Leute kriegen sie nicht. Und was er damit nach meiner Auffassung sagt und wie das nach meiner Auffassung auch verstanden wird, ist, ja, also die richtigen, nicht, deutsche Akademiker oder Akademikerinnen, na, denen sagt er, ihr seid die Richtigen, ihr seid die nicht nach alter Sprachfassung, ihr seid das Salz der Erde, vermehrt euch. Na? Und den Unterschichten und den Migranten spricht er genau das ab. Und da kommt dann eben diese Wertzuweisung als Individuen von familiären her zustande, ne? Beziehungsweise vom familiären Erbgut her. Und ich glaube, so wird das auch verstanden, dass dann eben die akademisch gebildeten Angehörigen der deutschen Mittelschicht sich sagen können, ja, wir sind diejenigen, die berechtigt wären. Ne? Daraus wird dann vielleicht nicht unmittelbar der Schluss gezogen, wir kriegen jetzt Kinder, aber das wird dann eben als Signal aufgefasst, ja, er sagt, dass wir die Richtigen sind, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Individuen sind, genauso wie jede Ali und genauso wie jede Chantal, sondern wir haben einen höheren individuellen Wert, weil wir die richtige Abstammung haben, weil wir die richtige Bildung und die richtige Nationalität haben.
Den Nutzen für die Nation vor allem.
Wir sind quasi der personifizierte Nutzen der Nation und die anderen sollen sich mal bitte schön hinten anstellen.
Ne?
So, damit das jetzt nicht eine Hin- und Her-Debatte wird, nur ganz kurz vielleicht eine Pointierung. Die Idee da ist nicht, wir sind die Berechtigten, das berechtigt ist das Problem meines Erachtens, sondern die Fantasie, also dass die sich als besonders fantasieren, klar, also da Zustimmung. Aber ihre Besonderheit besteht nur darin, dass ihnen der Wert erhalten bleibt in dieser Naturform und nicht, dass sie berechtigte Titel an irgendetwas haben. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Du das,
kannst du mit Rücksicht auf die andere Wortmeldung jetzt vielleicht das erstmal zurückstellen. Also wir können das nicht völlig ausdiskutieren, Roswitha, bitte auch die kurz zu fassen.
Ja, also ich denke, was du jetzt da so gesagt hast zu dieser Absturzproblematik, ne, dass das gar nicht so das Problem ist, ob ich jetzt da runterstürze oder nicht. Ne. Also das stimmt vielleicht insofern, als ich glaube, dass in so einer zugespitzten Krisensituation, wo man sieht, das Ganze wird wirklich irgendwie haarig, und zwar nicht nur für mich, sondern ganz allgemein, ne, das dann natürlich was ist, was dann natürlich diese Situation, diesen Selbsterhalt, von dem der Adamo spricht und wo gestern auch der Gerhard Stapelfeld da gesprochen hat, dass das ganz, also elementar, dann so in den Vordergrund tritt. Und ich denke, in so einer Situation ist es dann auch so, dieses Fetischverhältnis, dieses Verhältnis, das den Kapitalismus überhaupt konstituiert, ich glaube, das kulminiert sozusagen im Subjekt, also in so einer Krisensituation dann dergestalt, dass mich nämlich irgendwie das, was mich sowieso nicht interessiert, weil das was außerhalb von mir ist, nämlich der gesellschaftliche Zustand sozusagen, dass das noch einmal viel mehr gekappt wird, also in dieser Situation, wo es dann materiell auch enger wird und dieser Selbsterhalt dann noch mehr in den Vordergrund tritt und wo ich dann sozusagen dann, deswegen habe ich das auch vorhin gesagt, mit diesem nackten Leben, sozusagen, wo das irgendwo so richtig gekappt ist, dann noch mehr als sonst dieser Bezug zu diesem Allgemeinen. Und in dem Moment ist es dann so, dass dieses Subjekt dann in der Krise selber irgendwie noch diese Abschottungsmechanismen, das in jedem Kapitalismus schon immer zur Verfügung standen haben oder das es aktiviert hat oder wie immer man das sagen will, dass das dann noch in zugespitzter Form da ist. Also was dann eben so diese Sündenbockschichten, zum Beispiel diese Projektionen und sowas, noch einmal verstärkt raus haben. Also insofern denke ich, ist da was Wahres dran. Es ist allerdings, was du jetzt gesagt hast, falls ich dich da überhaupt richtig verstanden habe, es spiegelt sich dann natürlich aber im Subjekt. Ne? Ja.
Genau, also ich, also auch noch ganz kurz, tatsächlich spielt es im Subjekt, also ich, das mit dem, da verselbstständigt sich ein Mythos, ist gleichzeitig eine, tatsächlich die ganze Außenwelt in mythischer Form in sich selbst reinnehmen, das ist der Mechanismus, der da passiert, das meinte ich mit dem, darauf spitzt sich's zu, also ich beschreibe immer nur die Mechanismen, die zu diesem Mythologischen führen, und das hat dann tatsächlich eine eigene Substanz oder sowas, die man getrennt verhandeln kann, weswegen die Wissenschaftsgeschichtsschreibung das so machen kann, wie sie es tut. Genau, und da finde ich aber also an einem Punkt vielleicht schon noch eine andere Pointierung wieder, das ist nicht ein vorheriges, das Äußere interessiert mich sowieso nicht, das ist falsch, die sind total interessiert an ihren Aktien und an dem Stand ihres Sparbuchs und so weiter. Sarrazin selbst irgendwie ist Beamter, der nur mit Statistiken sein ganzes Leben rumfuchtelt. Genau, und ich glaube, man muss es nur so umformulieren, dass es nicht ein, es interessiert mich nicht sein soll, ist, sondern es ist ein, das soll mich nicht interessieren müssen. Ich will diese ganze Substanz des Kapitals selbst für mich sein können. Das ist der Wunsch.
Zur historischen Differenz, ich hatte mich, als du gesagt hast, dass das familiäre und ödipale in der Öffentlichkeit vorhanden wird dann als etwas Unerhörtes empfunden. Und ich dachte so, okay, das ist aber nicht neu, weil das schon mal institutionalisiert gewesen mit der Rassenpolitik. Und nach dem NS sozusagen wieder zurück ins Private geschickt, insofern kann es ja eigentlich keine bloße Wiederholung geben. Also eher sowas wie dann, keine Ahnung, Poststraßenbiologie oder so. So, das eine und das andere zu, also ich hatte es so verstanden, Anerkennung der Krisenresultate, dass das so ein bisschen sowas heißt wie, die wollen die Verlierer sein. Also nicht Abwehr von Bedrohung, sondern Akzeptanz vom Absturz. Sowas, also sowas wie Lust an der Katastrophe. Also.
Ja, das Problem irgendwie dabei, dass ich das nicht komplett behaupten, weswegen ich das nicht komplett behaupten würde, ist natürlich noch die Differenz, also irgendwie dieses Weißbuch hat die seltsame Eigenart, komplett zu ignorieren, ob die jeweiligen Autoren Untergangspropheten im Sinne Spenglers sind und den Untergang befürworten oder ob sie ihn befürchten. Und Sarrazin befürchtet ihn. Spengler ist tatsächlich das ist eine Untergangssehnsucht, die man irgendwie in der deutschen Öffentlichkeit lange Zeit an Naturkatastrophen und sowas hatte, aber in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob man das tatsächlich so durchhalten kann, sondern ist es, glaube ich, dann tatsächlich so ein Zwischending, die Untergangssehnsucht und der Untergang, also der Adorno-Text zu Spengler heißt Spengler nach dem Untergang. Da ist insofern was Richtiges, als dass das ganze postfaschistische Bewusstsein immer nur funktionieren kann in den doppelten, der Untergang Deutschlands war das geglückte Untergehen der Zivilisation. Also und da drin bewegt sich das irgendwie. Und da hat man noch mal eine historische Differenz. Deswegen kann man, glaube ich, nicht komplett durchargumentieren, das ist unbewusst eine Untergangssehnsucht. Aber
weil du meinst, weil die Hoffnung besteht, dass dann, dass die Auferstehung wieder glücken wird.
Genau.
Also weil das gleichzeitig.
Genau. Weil der gewesene Untergang, also die Genesis des Faschismus, gleichzeitig auch Wunsch da drin ist. Aber auch dann noch weiter abgewehrt wird, also bei so Leuten wie Dings dann, also Schirmacher auf jeden Fall. Ja, bin ich auf unsicherem Gelände, kann ich.
Ja, jetzt ist die Zahl frei, ja.
Ja, ich wollte noch sagen, gestern Abend zum Schluss, da wurde doch gesagt, so in Bezug auf den Sozialdarwinismus, dass oder so habe ich das auch in den Blättern so im Referat gelesen, also dass der Unterricht nicht genau gleiche Gründe veränderten Vorzeichen, dann was Ähnliches, so eine ähnliche Ideologie wiederkehren kann, wenn sie verdrängt wird. Und irgendwie kommt mir tatsächlich das, was Sarrazin sagt, mit seinem Buch, und das kommt mir alles irgendwie erstmal wie Sarrazin aussieht, das Gesicht. Und sieht er aus wie ein zweiter Hitler, also wirklich so auf die Person mit Brille. Nicht ein Hitler mit Brille quasi. Und sein Buch ist dann sehr so eine ungedrängte, dumme Schwarze. Nur sein Feindbild sind fast statt die Juden, sind es halt die Muslime und dann die Unterschicht, die Menschen der Unterschichten. Ja, sein Buch ist so quasi. In der Gesellschaft hat es quasi wie ein. Nein, auch nicht. Und dann noch habe ich eine Frage, was bedeutet Dekonstruktivismus?
Ich glaube, das jetzt. Ich mache erstmal den ersten Punkt. Mit der Wiederkehr des Verdrängten, so haut es nicht hin. Also, weil. Die Wiederholung in der Wiederkehr des Verdrängten die Verdrängung verändert das Verdrängte, wenn man es individualpsychologisch beguckt. Gestern war das ja dann so, dass sozusagen die gesellschaftliche Entsprechung ist ja das Entgegensetzen. Also es wird irgendwie etwas entgegengesetzt, es wird dabei nicht reflektiert, auf welchen Voraussetzungen das wogegen entgegengesetzt wird, das wäre ja jetzt hier der Faschismus. wird nicht betrachtet und deswegen kehrt es wieder. Aber in der Wiederkehr passieren ja sämtliche Modifikationen, die der gesellschaftliche Zwang erfordert. Und deswegen einfach zu sagen, es gibt eine historische Wiederholung, so wie es individualpsychologisch die Wiederkehr des Verdrängten gibt, würde ich sagen, ist falsch. Und das ist auch nicht mein Kampf, dieses Buch. Es funktioniert viel technokratischer als faschistische Propaganda. Also ich glaube, man kann die Analogie so nicht aufrechterhalten. Ja, und was Dekonstruktivismus ist, ist, glaube ich, eine Diskussionsfrage für hinterher.